Ich hoffe, es ist euch gelungen, erfolgreiche Strategien zu entwickeln für die Schweiz und alle ihre Kantone. Die Schweiz hat mich schon immer sehr, sehr beeindruckt wegen der Freiheit und der Vielfalt. Und eine der interessantesten Geschichten, die mir das erschlossen hat, war das Gespräch zwischen den drei Jungen aus, die waren noch ziemlich klein und noch nicht mit allen Weisheiten der Welt vertraut. Und der eine war aus Frankreich, der andere war aus der Schweiz und der andere war aus Deutschland. Und es ging um die Kernfrage der Existenz, wie entstehen die Babys? Und der Franzose behauptete strikt und konsequent, das hätte irgendwas, er wüsste zwar auch nicht so ganz genau, aber es hätte irgendwas mit Erotik zu tun. Liefen die beiden anderen gleich rot an und der Deutsche behauptete prinzipienstark und grundsätzlich konsequent und sehr gewiss, nein, nein. Da in Deutschland, da wäre es nach wie vor so, die Störche wären zuständig für den Transport der Babys. Und der Schweizer Junge war sehr nachdenklich geworden angesichts dieser europäischen Vielfalt und sagte dann, also so genau könnte er das jetzt auch nicht sagen, aber in der Schweiz wäre es wahrscheinlich sowieso von Kanton zu Kanton verschieden. Und das fand ich doch wieder eine gute Lösung. Ja, gut. Ich hatte bisher nie genug Gelegenheit, um die diversen Möglichkeiten der Schweiz in dieser Hinsicht genauer zu ergründen, aber es ist ja auch nicht mein Beruf. Stattdessen soll ich zu euch sprechen über offene Türen trotz innerer und äußerer Widerstände. Und dazu möchte ich euch zunächst zwei biblische Beispiele, die mich innerlich sehr bewegen, seit einiger Zeit zeigen. Das erste ist 2. Korinther 2. Beide kommen aus dem 2. Korintherbrief. Der 2. Korintherbrief gibt uns ja in besonderer Weise einen tiefen Einblick in das Mitarbeiterleben, auch in die Zerreißproben, in die Paulus gestellt wurden. Ist nicht der einfachste Brief, aber weil er diese Schwierigkeiten so offen und schonungslos geradezu enthüllt, finde ich ihn immer seelsorgerisch sehr, sehr hilfreich und wichtig. Also, 2. Korintherbrief, Kapitel 2, da lesen wir von Vers 12 bis 14. Paulus sagt, als ich aber nach Troas kam, zu predigen das Evangelium Christi und mir eine Tür aufgetan war in dem Herrn. Da redet er also von der offenen Tür. Und zwar war ihm das gewiss, dass das nun nicht irgendwie ein gesellschaftlicher Zufall war, dass hier günstige Gelegenheit, das meint er nicht, sondern er sagt in dem Herrn. Im Griechischen gibt es das N. Instrumentale, also das in dem Herrn, das ja räumlich verstanden werden kann, das aber auch instrumentell, also durch den Herrn, in ihm, in seiner Wirklichkeit garantierte Offenheit. So, ist man eigentlich gespannt darauf, was er aus der offenen Tür macht und welche Chance da ist und so. Und dann steht da, da hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und fuhr nach Mazedonien. Das heißt, er nutzt diese offene Tür nicht. Er kann sie nicht nutzen, weil er so unruhig ist. Er schreibt ja nach Korinth, wir kennen die Situation, es geht um die turbulenten und schwierigen Entwicklungen der Gemeinde und Korinth. Und damals konnte man weder eben eine E-Mail schicken, noch konnte man eben ein Handy benutzen, um mal zu hören, wie geht's denn jetzt und so. Das waren Zerreißproben über Wochen. Der Titus war unterwegs und wurde jetzt erwartet. Und da sitzt der Paulus in Troas und erkennt, dass hier eine offene Tür ist, die durch Jesus eine offene Tür um das Evangelium zu predigen. Also das ist klar, nicht nur freundliche Aufnahme, sondern er kapiert sehr deutlich, hier ist jetzt eine Situation, die Jesus geöffnet hat, um das Evangelium zu predigen. Und er kann sie nicht nutzen. Und zieht weiter. Es wird gar nicht weiter kommentiert, aber es ist ein Zeichen dafür, dass offene Türen da sein können, die nicht genutzt sind, weil die Probleme in der Gemeinde die Evangelisten blockieren. Dass man, er sagt, das ist ganz offen, er erklärt das nicht weiter, er sagt, ich hatte keine Ruhe. Ich hatte einfach nicht die Nerven, jetzt diese offensichtliche Chance zu nutzen. Und das, finde ich, ist die erste Problematik, vor der wir stehen. Es ist nicht die böse Welt, es ist nicht die Gottlosigkeit, die uns vor allen Dingen, ich bin überzeugt, dass bei aller Gottlosigkeit, die auch feindselig uns begegnet, heute die Zeit und die Menschen wahnsinnig hungrig und sehnsüchtig sind. Es ist nicht die Situation der gottlosen Menschen, sondern was uns blockiert von der Wahrnehmung des Auftrages, ist zuerst die Situation innerhalb der Gemeinden. Das macht einen so müde, lähmt einen, macht einen so unruhig, Konflikte, Fehlentwicklungen, Streitigkeiten, sodass man einfach blockiert ist. So. Interessanterweise, Paulus hält sich da gar nicht lange bei auf, er beklagt das auch gar nicht so. Deshalb ist den meisten Bibellesern gar nicht aufgefallen, dass das in Troas in dieser Situation eine ziemliche Pleite war. Eine verpasste Chance, das wird gar nicht weiter kommentiert, weil Paulus im nächsten Satz nämlich sehr positiv weiterredet. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. Und da denkt man ja, Paulus, wie passt eigentlich das zusammen? Ich meine, die Situation, die du nun gerade beschrieben hast, ist noch wirklich nicht Sieg. Da ist keine souveräne Handhabe einer offenen Chance, die Jesus gegeben hat, sondern ein nervöses, kleinmütiges Zurückgehen und Weitergehen und so und Verpassen der Chance. Ihr wisst ja, dass diese Formulierung da bei Luther ist, das ein bisschen ungeschickt übersetzt, der uns allezeit Sieg gibt. Das klingt ein bisschen danach, als ob wir die Sieger sind. Da steht ja wörtlich im Griechischen, der uns allezeit in seinem Siegeszug mit sich führt. Das ist ja das Bild des römischen Siegeszuges, das man vor Augen hat. Die Trümmer sind immer noch schön und Touristen Attraktionen in Rom, wenn die siegreichen Kaiser oder Generäle dann in Rom einzogen. Es dauerte ein bisschen, bis dahin hat man schon einen Triumphbogen gebaut und dann zogen die da auf großem weißen Ross ein und die Streitwagen und die römischen Soldaten, Legionäre dahinter, und in diesem Siegeszug wurden als Demonstration des Sieges die Kriegsgefangenen mitgeführt. Und die sahen ziemlich abgerissen aus. Die waren in sich eben überhaupt nicht stark. Sie waren nicht die Sieger. Sie waren die Besiegten und sie dienten in dieser Siegesparade als Demonstrationsobjekte für die Stärke der Sieger. Ihre Schwäche musste Schaufensterdekoration sein. Und die Menge johlte und brüllte, wenn sie diese abgerissenen, humpelnden Offiziere sahen, denen man alle Orden abgerissen hatte und die mit ihren Verletzungen da über die Straße schlichen, sich mehr quälten als schlichen. Und so sagt Paulus, das ist unsere Situation. Wir gehen mit als Besiegte des Herrn Jesus Christus in seinem Siegeszug. Was uns selbst angeht, ist da keine große Pracht und Herrlichkeit zu sehen. Niemand kommt auf den Gedanken, wir seien hier die siegreichen Feldherren. Aber wir müssen mit unserem Leben und gerade mit unseren Kümmerlichkeiten und unseren Schwächen eine Demonstration dafür sein, dass Jesus uns zu stark geworden ist, dass er uns besiegt hat und dass wir jetzt einen einzigen Zweck in unserem Leben noch kennen, nämlich wir wollen ihm dienen in seinem Siegeszug in dieser Welt als Demonstrationsbeispiele seiner Kraft. Deshalb kommt es bei Paulus so oft an, dass er voller Zuversicht und Freude Jesus proklamiert und ihn als den Sieger bekennt und feiert. Und gar nicht verheimlicht, dass er selber eigentlich ziemlich mickrig aussieht oder schwach aussieht. Im Kapitel 4 sagt er das noch mal in einem anderen Bild. Da hat er vorher geschrieben, wie toll das ist, dass das Wunder, wenn ein Mensch unter der Verkündigung zum Glauben kommt, dass das nicht eine rhetorische Leistung ist, der Überzeugung, sondern dass das eigentlich nur mit einer einzigen anderen Tat zu vergleichen ist, sondern nämlich mit der Erschaffung des Lichtes am Anfang der Welt. Gott, der da sprach, dass das Licht entstehe, scheine in der Finsternis, der ist in uns aufgeleuchtet, heißt es da. Er hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, ist in uns aufgeleuchtet zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht des Jesus Christus. Ein sehr kompakter Satz. Und dann, meine Güte, sagt er, so etwas ist ähnlich auf der Ebene wie die Zusage Jesu, wer euch hört, der hört mich, Vollmacht zu sagen. Und dann fährt er fort, wir haben solchen Schatz in Tontöpfen, in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft ihre Gottes sei und nicht von uns. Das heißt, er sagt, es ist eine unangemessene Verpackung. Wenn man einen Riesenreichtum hat, dann braucht man ein Banksafe in der Zürcher Bahnhofstraße oder eine kostbare Schatulle, die diesem Schmuckstück angemessen ist. Gott aber füllt seinen Reichtum hinein in Tontöpfe. Das war das Alltagsgeschirr des normalen Haushaltes. Zerbrechlich eben und nicht besonders teuer. Völlig unangemessen. Ja, er tut es, sagt er, man sagt, das passt doch nicht da rein. Das ist doch nicht das angemessene Gefäß. Doch, sagt er, es muss so sein. Es muss so sein, damit die Leute unterscheiden können, dass die Kraft und Herrlichkeit nicht von uns kommt, sondern von Gott. Der Inhalt und die Verpackung sind unangemessen. Das ist schwer zu akzeptieren, denn wir möchten ja immer, dass wenn wir den Sieg Jesu proklamieren, verkündigen und dann auch im Leben anderer erleben, dass wir auch selber in diesem Sieg erstrahlen, dass wir selber diesen Sieg spüren. Das heißt, wenn die Kraft Gottes wirksam ist, das messen wir in der Regel dadurch, dass wir uns auch selber stark fühlen. Das sagt der Paulus, wieso? Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und jeder, der evangelisierte, weiß das, dass diese Diskrepanz einen oft sehr zu schaffen macht, dass man wie ein geprügelter Hund weggeht und denkt, hätt's doch lieber den Mund nicht aufgemacht. Und Gott gebraucht das, was eigentlich, man selber kämpft mit seinen Depressionen und Zweifeln, und Gott gebraucht es, um neues Leben zu schaffen, in Herrlichkeit und Kraft. Aber er denkt gar nicht dran, uns zu gönnen, dass wir uns stark fühlen. Und andererseits hat man den toll und denkt, so bin ich, und die Leute nicken mit dem Kopf und gehen nach Hause, aber es ist nicht viel passiert. Das heißt, die größte Gefährdung, und die wir haben, ist nicht unsere Schwächen, unsere Schwierigkeiten, die uns Not machen, sondern ist unsere Selbstherrlichkeit. Es braucht diese Unangemessenheit. Und so ist der Paulus hier interessanterweise so, er hat gerade auf eine schmerzliche Weise eine Unzulänglichkeit in seinem evangelistischen Dienst erlebt. Er konnte eine von Jesus gegebene offene Gelegenheit in einer Stadt zur Verkündigung des Evangeliums wegen seines Kummers und seiner kurzen Nerven oder was auch immer, seiner Sorgen um die Gemeinde nicht nutzen. Aber er lässt sich dadurch auch nicht deprimieren und sagt, wir sind immer auch mit diesen Niederlagen im Siegeszug des Herrn. Und so demonstriert er an uns in Höhen und in Tiefen, in guten und in schweren Tagen, dass er der Sieger ist. Und das ist die Botschaft, die diese Welt braucht, dass Jesus uns zu stark geworden ist und dass deshalb keiner da ist, in dessen Leben er nicht der Sieger werden kann. Das ist das eine. Das zweite ist, also im 1. Korintherbrief, da blättern wir einfach dann eine Seite zurück, und da redet Paulus über seine Reisepläne und sagt in Vers 8, ich werde aber in Ephesus bleiben bis Pfingsten, denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da. Woran erkennt man eigentlich eine offene Situation? Das Naheliegende ist, das ist eine Situation, in der die Leute sich einladen lassen, in der sie bereit sind zu hören, und das in großer Zahl, in der es strömt und in der es einfach positiv geht, wir bestätigt werden. Und der Paulus sagt hier, und wenn man die Geschichten aus Ephesus liest, dann weiß man ja, wovon er redet. Das war ja keine einfache Geschichte, da wurde ja ziemlich gekämpft und da gab es heftige Widerstände. Offene Türen bieten viel Möglichkeit zur Arbeit, aber offene Türen stehen, nicht im Widerspruch zu Feindschaft und Hindernissen. Das heißt, dass wir offene Türen haben, heißt nicht, es ist leicht. Das ist eine Illusion. Und das ist oft meine Vermutung, warum heute so unter den Christen und auch unter Predigern so geklagt wird, dass wir angeblich, wir haben objektiv so offene Türen wie ganz, ganz selten in der Geschichte Europas gegeben gewesen sind heute. Wir haben alle Freiheiten. Ich weiß nicht, ihr Schweizer seid das ja wahrscheinlich so lange gewöhnt, dass ihr das gar nicht würdigen könnt, was das bedeutet. Außerhalb Europas, in anderen Teilen, weiß man das anders zu schätzen, weil man von vorgestern und gestern noch weiß, dass es keine Freiheit gab. Ich lebe eben doch in meinem Lande täglich auch mit Leuten, die bis heute ihre Geschichten eigentlich noch schmerzhaft in ihren Herzen tragen und dann auch erzählen und erzählen. Was das bedeutet hat, dass sie einfach wegen ihres Bekenntnisses zu Christus keine Universität bedeutet. Und ihre Kinder geächtet waren und keine Ausbildung machen könnten, die ihrer Bildung entsprechend war. Und die heute die Folgen erleben müssen. Nicht wahr? Die Leute, die heute ihre Rente ausgezahlt bekommen und 800 Euro kriegen im Alter. Als Pastoren und Evangelisten und jetzt einen Monat damit leben müssen in einer teuren Gesellschaft, kriegen diese niedrige Rente, mit der man nicht leben kann, weil sie als junge Leute wegen ihres Glaubens keinen Beruf erlernen konnten, der ihren Gaben entsprechend war, wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus. Und da gibt es Hunderte und Aberhunderte. Und auf dem Hintergrund ist plötzlich, da ist alles noch ganz nah. Oder wenn man in die Ostblockländer geht oder wo auch immer, das ist, Freiheit ist so etwas Kostbares. Und wenn man sie hat, gewöhnt man sich dran und denkt, das wäre alles ganz selbstverständlich. Und Freiheiten, die man nicht nutzt, verliert man. Wir wissen nicht, wie lange wir die Religionsfreiheit. Also mein Artikel 18 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der UNO sagen, Religionsfreiheit ist nicht nur das, was man seine Religion ausüben kann, sondern ausdrücklich steht da Religionswechsel. Wir haben in Deutschland, so hat jetzt eine säkulare Tageszeitung festgestellt, etwa 5000 muslimische Konvertiten. Also 5000 Menschen, die vom Islam zu Jesus sich bekehrt haben. Und sie leben meist, haben sie ihre Identität geändert, also ihren Namen geändert und leben an anderen Orten, weil sie Angst haben, entweder vor ihrem Clan, der, weil auf Abfall vom Islam Todesstrafe steht und das ja auch voll verstreckt wird, in vielen Fällen, oder sie leben wenn sie Iraner sind in unserem Land, in Furcht und Schrecken vor dem iranischen Geheimdienst, der die Leute liquidiert. In Berlin sind es Hunderte, in den großen Städten, überall. Und wir sind nicht in der Lage, in Deutschland, wo jeder das Recht hat, frei seinen Glauben zu leben und zu wechseln, wir sind nicht in der Lage, diese Brüder und Schwestern zu schützen. Und dass sie in unserem Land ihren Glauben offen mit ihrem Namen, mit Angaben des Raumes, wo sie diese türkischen und iranischen Christengemeinden aus Konvertiten bestehen, treffen sich heimlich. Sie kommen nicht mit anderen Gemeinden zusammen, weil sie sich nicht leisten können, erkennbar öffentlich zu sein. Angefangen das jetzt nach dem Mord in Balatya, haben wir das öffentlich gemacht, weil säkulare Zeitungen das einfach offenbaren und sagen, das ist Deutschland. Und die Christen und die Kirchen interessieren sich noch nicht mal für das Schicksal dieser Geschwister, die in Furcht und Schrecken ihren und in Mut und Zuversicht ihren Glauben leben und Jesus folgen und um ihr Leben und ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten müssen. In unserem Land, nicht irgendwo in Saudi-Arabien, in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Schweiz ist, ob ihr das wahrnehmt, ob es das gibt, müsst ihr mal gucken, wie das so ist. Das heißt, wir haben die Chancen, die auf dem Papier da sind in den freien Gesellschaften, nutzen wir noch gar nicht und können wir noch haben. Wer weiß, wie lange wir sie haben. Hier will ich nur sagen, offene Türen heißt viel Möglichkeit zur Arbeit, aber wer darauf wartet, dass offene Türen heißt, es ist alles ganz einfach und wir kriegen nur Applaus, der wird nie anfangen zu arbeiten. Der wird immer Gründe finden, frustriert und blockiert zu sein. Dann das Geheimnis, ich will noch mal erinnern, worüber wir schon gesprochen haben, das Geheimnis des Wachstums, sagt die Bibel, ist, denken wir an China, ist das Leiden die wachsende Gemeinde Jesu Christi in der islamischen Welt. Ich habe das gesagt. Studieren Sie die Missionsgeschichte seit dem 7. Jahrhundert der Auslöschung der blühenden Gemeinden, sowohl in Nordafrika, wo Augustinus, Tertullian, Origenes lebten. Da war eigentlich die blühendsten Gemeinden der Christenheit in den ersten Jahrhunderten oder in der heutigen Türkei in diesem Bereich. Denken Sie an die Gemeinden, die in der Offenbarung Sendschreiben adressiert werden, sind im 7. Jahrhundert ohne jede Restspur ausgelöscht worden. Und es hat über all die Jahrhunderte keine Spur des authentischen, also bodenständigen Lebens, höchstens Ausländer dort gegeben. Wir erleben zum ersten Mal in der Geschichte seit dem 7. Jahrhundert, dass sowohl in Nordafrika wie auch in den verschlossensten und schwierigsten arabischen Ländern, im verborgenen Christen, arabische Christen aus dem Islam da sind und unter großer Gefahr ihren Glauben leben. Das heißt, Wachstum und Widerstand und Verfolgung sind kein Widerspruch. Tertullian hat diesen Satz gesagt, das Blut ist der Samen der Christen. Und das Geheimnis des Wachstums hat Jesus Johannes 12 ja mit dem Weizenkornwort ausdrücklich gesagt. Ja, wir wollen Erfolg. Das sage ich gerne, obwohl Christen immer zu zucken und sagen, ja, wir wollen Frucht. Und okay, Frucht ist Erfolg. Wirkliche Vermehrung des Lebens aus Gott. Das ist nicht das Falsche an unserem geistlichen Leben, dass wir erfolgsorientiert unseren Dienst tun. Das Falsche ist, dass wir meinen, der Erfolg würde gewonnen nach den Prinzipien dieser Welt. Nämlich des Stärkerwerdens, des Einfacher, des Reicherwerdens und der Dynamik. Aber der Erfolg wird gewonnen durchs Sterben. Das ist das Weizenkornprinzip, ist das Vermehrungsprinzip des Lebens aus Gott. Wachstum. Ich möchte das an einer Stelle noch konkretisieren, weil ich glaube, dass wir besonders in der Evangelisation damit Probleme haben. Das postmoderne Wahrheitsverständnis müssen wir herausfordern. Weiß gar nicht, ob ich dem so viel Ehre geben soll, dass wir sagen soll, das fordert uns heraus. Also ja, wir haben darüber gesprochen, ich kann mich deshalb ja kurz fassen. Die Moderne bezeichnen wir als die Zeit, in der verschiedene Wahrheiten miteinander kämpften und diskutierten und stritten. Aber diese Diskussion ging bis hinein in die 60er, 70er Jahre unter der stillschweigenden Voraussetzung, man streitet um die Wahrheit, weil man überzeugt ist, es gibt eine. Also es kann nicht alles gleich wahr sein, entweder gibt es keinen Gott oder es gibt Gott und wer ist das, was ist das? Deshalb streitet man. Deshalb war der Streit auch heftig und ernsthaft. Und die Postmoderne ist eben der Schritt weiter, der sagt, die Frage nach der für alle verbindlichen Wahrheit, die stellt sich nicht, weil es das nicht gibt. Es gibt keine für alle verbindliche Wahrheit, sondern nur die jeweils persönliche Wahrheit. Damit ist das alles entkrampft und jeder, der dieses Grundgesetz unterschreibt, wer dem zustimmt, hat absolute Freiheit zu handeln. Der darf auch werben, das erwartet man der Gesellschaft, das ist eine Wettbewerbsgesellschaft, man erwartet, dass jeder für seine Anliegen wirbt. Das ist legitim und wird respektiert und geschätzt und wenn man es gut tut, findet man Achtung. Aber das soll geschehen unter der Voraussetzung, dass man die Grundprinzipien anerkennt. Es ist meine Wahrheit, zu der ich selbstverständlich natürlich noch ein paar gewinnen will, die dem auch zustimmen. Das ist immer besser, mit mehreren zusammen zu sein und auch wirksamer. Das kann alles sein. Aber grundsätzlich gilt, es ist nicht verbindlich für alle. Sobald man aber dieses Gesetz bricht und mit einer Botschaft auftritt und sagt, das gilt für alle, ganz egal, ob sie es glauben oder nicht, ist der Spaß vorbei, ist die Spielregel verletzt. Und dabei ist das Ganze natürlich, das haben wir alle längst dreimal durchdacht, an sich ja inkonsequent und auch nicht logisch zu Ende gedacht. Der Relativismus wendet ja seine Grundthese nicht auf sich selber an. Wenn ich sage, alles ist relativ, dann müsste ich ja konsequenterweise diese Erkenntnis auch auf den Satz anwenden, alles ist relativ. Also dann ist auch, aber der Relativismus geht von dem absolut gültigen Axiom aus, dass es alles relativ ist, dass es keine verbindliche Wahrheit gibt. Und das ist natürlich nicht zu Ende gedacht. Ich sage, entweder denkt ihr klar oder ihr wollt, gut, ich sage, das ist okay. Das ist, ich akzeptiere ja, dass einer ein Dogma, jeder geht von Voraussetzungen aus, nur man muss seine Voraussetzung offenlegen in einem fairen Diskurs. Und muss nicht so tun, als ob man voraussetzungslos dächte. Und das ist einfach unreif. Und in der Diskussion heute, die geführt wird, da, bevor ich mich bemühe, ein Bekenntnis abzulegen, weise ich dezent auf diese Inkonsequenz hin und sage, also lasst uns doch hier mit fairen Bedingungen reden. Jeder hat ein Axiom, von dem er ausgeht und eine Grundentscheidung, die nicht mehr hinterfragbar ist, von der aus er argumentiert. Und jetzt müssen wir eigentlich nur erklären, wie komme ich zu dieser Grundvoraussetzung? Ich gehe davon aus, dass Gott der Schöpfer des Universums ist und lebt und dass das entscheidend ist für unsere Existenz. Und ich erkläre euch, warum ich dazu komme. Und ihr geht davon aus, dass alles relativ ist und dass man diesen Satz nicht mehr hinterfragen darf, dass das ein Glaubensbekenntnis ist, alles ist relativ, nichts ist absolut gültig. Ich bitte zu erklären, wie man zu diesem Satz kommen kann. Ich finde keinen logischen Zugang zu dieser Grunderkenntnis. Ich kann respektieren, dass man irgendwelchen willkürlichen Glaubenssätze einfach deklamiert und für wahr hält und ohne autoritär, ohne Begründung daran festhält. Aber ich bitte doch, da ihr hier alle so den logischen Diskurs preist, würde ich doch gerne noch mal hören, ob es dafür auch eine Begründung gibt. Und dann ist das Stottern angesagt. Intellektuell ist das Feld ziemlich schnell abgeerntet, sage ich mal. Die Leute reagieren ja deshalb so aggressiv in der Auseinandersetzung. Wir sprachen gestern daraus, warum denn in den Feuilletons der Intellektuellen in den letzten 2 Jahren die Diskussion nach Schönborns Artikel über Intelligent Design in der New York Times so hasserfüllt war. Wenn man doch wissenschaftliche Debatten führt, kann man die doch kühl und sachlich führen. Wenn da aber so Schaum vor dem Mund ist bei den Leuten, dann muss man immer denken, warum haben die das eigentlich nötig? Die scheinen da eine Unsicherheit zu haben. Das liegt genau an diesem Punkt. Dass sie merken, sie können nicht zulassen, dass man die Debatte sachlich führt. Und da in diese Wunde muss man ordentlich Salz streuen. Das finde ich immer schade, dass die Christen intellektuell nicht kompetent genug sind, um diesen Diskurs zu führen und sich dann zurückziehen auf Bekenntnisse und Gefühle. Das ist natürlich leichtes Opfer für die. Das ist einfach nicht so. Also gut, also ist es. Also das ist das, wenn man das nicht hinterfragen kann, ist die Bedeutung, Behauptung und Dogma, dass nicht hinterfragt werden darf. Dann ist es okay, dann weiß man, wovon wir reden. Aber die Folge ist, da das ja tatsächlich so praktiziert wird, dass es keine Toleranz für den gibt, der dieses Dogma in Frage stellt und eine absolute Wahrheit behauptet. Insofern ist das völlig, manche halten das für inkonsequent. Wir sind eine völlig tolerante Gesellschaft, die die Beliebigkeit in allen möglichen Bereichen zum Prinzip erklärt. Und dann wundert man sich, warum die so aggressiv reagieren, wenn Christen da, schlichte Christen hinstehen und sagen, Jesus ist allein der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, das hängt damit zusammen, weil wer das Grunddogma nicht akzeptiert, die Grundspielregel nicht akzeptiert, stellt sich außerhalb des Konsenses, in dem dieses System funktioniert. Und der verdient keine Toleranz. Deshalb darf man sich da gar nicht wundern, dass es da so Grenzen gibt. Und das ist jetzt nochmal verschärft worden. Also, wenn alles gleichgültig ist, wird alles gleichgültig. Das ist ein alter Satz in der Geschichte. Aber jetzt gibt es plötzlich eine Verschärfung, die wir spüren in der Evangelisation. Das ist die Angst vor dem Fundamentalismus. Und das kommt natürlich durch den islamischen Fundamentalismus und damit verbundene terroristische Gewalt. Und das schürt jetzt auf, plötzlich ist das nicht mehr ein theoretisches Spiel, so Stammtischdiskussion, plötzlich fließt da Blut, krachen da Bomben, sprengen sich Selbstmordattentäter in die Luft und es gibt viel, viel Leid und Elend. Und was man nun seit Tag für Tag demonstriert bekommt, ist, wer die Wahrheit hat, will sie mit Gewalt durchsetzen. Das ist mit dem Fundamentalismus, islamischen Fundamentalismus verbunden. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen diskutieren, das ist nochmal ein eigenes Thema, über den Islam und die Hintergründe dazu reden. Aber das ist offenkundig. Die islamischen Gottesstaaten, Scharia als Staatsgesetz, islamistischer Terror schüren Skepsis gegen jede religiöse Gewissheit. Das ist jetzt der Schritt. Das wird auch verallgemeinert. Islam, die Moslems, das ist ein Beispiel, aber dass grundsätzlich jeder, der eine religiöse Gewissheit behauptet, ist heute in Europa zumindest verdächtig, dass er auch bereit ist, dass, wenn er die Möglichkeit hat, das mit Gewalt durchzusetzen. Na, sagen wir, sind wir natürlich ganz anders, denn wir lieben die Menschen und wir wollen, sagen die Kritiker. Pass mal auf, guckt doch mal eure Geschichte an. Die liefert doch leider die Beweise, dass Christen ihre Wahrheit mit Gewalt durchgesetzt haben. Immer wenn sie die Möglichkeit hatten. Seit Konstantin, bei uns in Deutschland bis 1918, Trennung Staat und Kirche. Und da muss man ja leider sagen, auch die Reformation hat da nichts geändert. Ich habe mir erlaubt, auch gestern schon mal darauf hinzuweisen, dass selbst die freiheitsliebende Schweiz nach der Reformation nicht war. Zürich und Genf stehen leider auch für die Hinrichtung der Baptisten und Servets durch Zwingli und Calvin. Das heißt also, die Reformation hat dieses Problem des Staatsreligion, Durchsetzung des Glaubens, cuius regio, eius religio, wer die Macht hat, Herrschaft hat, bestimmt, was die Untertanen glauben müssen, hat das nicht durchbrochen, sondern hat also nur die zwei, jetzt gab es zwei Variationen, katholische Herrscher, katholische Untertanen, protestantische Herrscher, protestantische Untertanen, aber Gewalt, mit Gewalt und Polizei wurde das durchgesetzt. Unsere Kritiker sagen, pass mal auf, jetzt haben wir euch das mühevoll abgerungen. Habt ihr ja nicht freiwillig aufgegeben, diese Verbindung, sondern es ist ja so mit Gewalt euch den Kirchen abgetrotzt worden. Und mit Zähne knirschend habt ihr euch langsam jetzt gefügt und jetzt können das nicht mehr. Aber wer sagt denn, wenn ihr die Möglichkeit habt, es gibt doch schon mal, guckt doch nach Amerika, sagen sie, was fundamentalistische Christen wollen. Und wenn ich so manche politische Bestrebung unter evangelikalen Christen betrachte, habe ich den Eindruck, die haben die Sehnsucht, dass die Zeiten wieder zurückkommen, dass sie, weil leider auf ihre Verkündigung keiner hört, sie sich sehnen, dass die Regierung mal endlich wieder Gesetze erlässt, die richtig draufhaut und das, was wir mit der Verkündigung nicht bewirken können, dann mit staatlichem Zwang den Leuten aufgedrückt wird. Das ist die alte Art und Weise, wie in der Staatsreligion per Zwang. Das hat das Evangelium ruiniert, es hat ihm seine Glaubwürdigkeit geraubt, denn das Evangelium passt nicht mit Gewalt zusammen. Nicht wahr? Und im Augenblick, wo die Christenheit sich mit der Gewalt verheiratet hat, hat sie ihre Autorität und ihre Glaubwürdigkeit verloren. In den ersten Jahrhunderten war es eine verfolgte Minderheit, die aber eine Dynamik hatte, das Römische Reich zu erschüttern. Als sie dann Kumpanei mit der Staatsmacht eingegangen ist, ist sie innerlich korrumpiert worden. Mit dem Ergebnis, als dieses Spiel zu Ende war, merkte man, dass das alles faul und marode ist und diese Äußerlichkeit von Christentum nicht durch inneres Leben in Christus erfüllt war. Das ist bis heute der Credibility Gap, sagt man da im Englischen, also der Glaubwürdigkeitsgap in der Christenheit in Europa. Da haben wir so ein Paket. Und heute kriegen wir das in der Evangelisation ganz knallhart von unseren Kritikern um die Ohren gehauen, dieses Misstrauen. Fundamental, während den Anfängen, bei uns laufen Fernsehfilme en masse, die natürlich immer schön noch differenzierend, aber doch den Zuschauern nahelegen, pass mal auf, die evangelikalen, fundamentalistischen Christen, das ist im Grunde die gleiche Typ, wie wir das bei den islamistischen Fundamentalisten haben, nur dass sie bei uns noch ein bisschen lieber sind und wenn die aber die Gelegenheit haben, dann werden sie draufhauen. Guckt euch die Abtreibungsgegner in den USA an mit ihren Morddrohungen, guckt euch die verbalen Attacken vieler rechter Christen an, mit welchem Hass und Schaum vor dem Mund sie ihre Gegner bekämpfen. Dann sagen sie, passt auf, wehret den Anfängen, hier ist die Freiheit in Gefahr. So, und dagegen hilft, ist meine These kein Argument, leider. Denn die Geschichte spricht gegen uns, sondern nur eins, die Feindesliebe. Die Christen, die Kritiker haben das Recht, von uns Christen zu erwarten, wenn wir behaupten, dass Jesus der einzige Weg ist, dass wir diesem Jesus glauben, nachweislich glauben. Der hat gesagt, du sollst liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch beleidigen und verfolgen. Und wenn die Christen sagen, ja, natürlich, aber natürlich in der Situation muss man natürlich auch sich mit Gewalt schützen und schon mal das Schwert aus der Scheide ziehen oder die Kanone oder den Revolver oder die Polizei schicken. Das ist eben alles komplexer und komplizierter. Dann sagen die, naja, haben wir ja gleich gewusst. Ihr glaubt ja eurem Jesus selber nicht, warum sollten wir ihm glauben? Und das ist erstaunlich zu sehen. In den frömmsten Kreisen findest du jede Menge Argumente, warum man die Gebote Jesu in der Bergpredigt eigentlich überhaupt nicht anwenden kann. Weder die Treue in der Ehe, noch die Feindesliebe. Und im Umgang mit Geld sind wir auch nicht viel anders als die anderen. Und das betrachten die Heiden dieser Zeit, die sind ja klug, und sagen, pass mal auf, wir fangen an, über die Wahrheit eurer Botschaft nachzudenken, wenn wir sehen können in eurem Leben, dass ihr euren Jesus selber ernst nehmt. Aber solange offenkundig die, die das größte Maul haben in der Behauptung der Wahrheit in Jesus, definitiv das, was Jesus gesagt hat, entkräften, warum sollen wir ihm glauben? Das ist unsere Aufgabe. Bisher kam das hat nichts mit Homiletik zu tun. Die Evangelisation lebt nicht von rhetorischen Tricks, sondern von gelebtem Leben. Und das deshalb keine Wehleidigkeit. Es gibt Konflikte. Ein Teil der Widerstände, die wir haben, ist die Frucht unserer Sünden aus vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Da stehen wir wie Daniel, da kann sich keiner distanzieren. Da stehen wir wie Daniel in der Schuldgeschichte der Gemeinde Jesu Christi. Wir und unsere Väter haben gesündigt. Daniel 9. So, und einen Teil davon kriegen wir heute in Europa wieder aufs Butterbrot geschmiert und präsentiert als große Schwierigkeit. Kein Wehleiden. Es gibt eigentlich nur den Weg in der Treue des Dienstes und des Zeugnisses, mit Leben, glaubwürdigem Wort, der Hingabe, in der Feindesliebe. Toleranz brauchen wir in demokratischen Gesellschaften, dass wir bei gegensätzlichen Meinungen uns nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und das ist das Mindeste, was eine friedliche Gesellschaft braucht. Toleranz heißt dulden und verachten eigentlich, müssen wir gleichgültig, deshalb darfst du glauben, was du willst. Jesus erwartet, dass wir Feindesliebe praktizieren. Und Feindesliebe ist nicht Gefühl. Jesus hat nichts von Gefühlen gesagt, hat nicht gesagt, dass wir die anderen gut finden oder sympathisch finden sollen. Von Gefühlen steht in Matthäus 5 überhaupt nichts drin, sondern von Taten. Betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, tut ihnen Gutes. Die verantwortliche Tat der Liebe ist die Lokomotive. Und dann mag sich auch langsam das Gefühl ändern, aber die Reduzierung der Liebe zu Gefühl ist eine der Katastrophen Europas, das ist seit 200 Jahren im Gang seit der Romantik. Weil wir in der Ehe die Liebe auf Gefühl reduzieren, zerbrechen auch christliche Ehen, weil Gefühl ist nie stabil und kann nie eine tragfähige Basis sein für stabile Beziehungen. Und Feindesliebe hat primär nichts mit Gefühl zu tun, sondern mit der Tat des Opfers und der Hingabe, des Gutes tun, des Beten, des Segnen des Feindes. Und dann mag es ja sein, dass sich auch die Gefühle verändern. Liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das ist unsere Aufgabe in der Evangelisation. Wir haben offene Türen in Europa, wir haben politische Freiheit, die gesellschaftliche Druck der Postmoderne ist da, okay, die Anpassung der Christen, der Rückzug ins Privat und der Verzicht auf die Öffentlichkeit ist leider zu beklagen, aber muss nicht sein, keiner zwingt uns, die Begrenzungen legen wir uns alle freiwillig selber auf den Rückzug in den Winkel, die Öffentlichkeit überlassen wir den Gottlosen, das ist aber unsere Entscheidung, das zwingt uns keiner auf. Und wir sollten uns erinnern, dass der erste Konflikt der Christengemeinde genau um die öffentliche Verkündigung ging, damals, als sie verboten bekamen, das in der Öffentlichkeit weiterzusagen. Darüber haben wir gesprochen. Die Leitsätze des Neuen Testamentes, die uns hier helfen, ist, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist auf eine sehr subtile Art und Weise, auch in einer Zeit war, in der wir nicht verfolgt sind, sondern die Pression sehr viel raffinierter und sehr viel wirksamer, war gar nicht erkannt, auf uns wirkt. Ich möchte eigentlich nur noch mal zum Schluss darauf hinweisen, in all unserem Dienst, wo wir stehen, in Bestätigung oder in Kampf oder Versagen oder Blockierungen, wir vertrauen auf die Zusage des Herrn Jesus Christus. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Soweit. Danke für die Aufmerksamkeit.